ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Er stand mitten im Leben, er hatte Freunde, er hatte Familie. Es gab also keinen Grund, dass er einfach so aus seinem Leben verschwindet.
Wir haben dann angefangen, peu à peu den Grasschnitt zu entfernen, Schicht für Schicht, vorsichtig. Und dann war schon bald klar, dass dort ein lebloser Körper liegt.
Dann haben sie mir eben halt erzählt, dass sie tot aufgefunden haben und dass sie wohl ziemlich übel zugerichtet war. Ja, und dann haben sie Fragen gestellt, wann ich sie das letzte Mal gesehen habe und ob sie Feinde hatte.
Wir sind damals davon ausgegangen, dass er damit auch sogleich den Entschluss gefasst hat, diese Frau zu töten, um damit allen möglichen zivilrechtlichen oder auch strafrechtlichen Folgen aus dem Weg zu gehen.
Das waren Stimmen zu zwei Leipziger Fällen, auf die wir heute eingehen beim Podcast ARD Crime Time. Das ist ein Podcast mit Einblicken in die Arbeit von Kriminalpolizei, Kriminaltechnikern, Rechtsmedizin und Staatsanwaltschaft. Wir haben Samstag, den 15. März 2025 und wir sind zu Gast auf dem Podcast-Festival Leipzig Lauscht. Wir sitzen hier auf der Bühne im Werk 2 in Leipzig und das ist etwas ungewohnt für uns, weil sonst zeichnen wir unsere Folgen in einem kleinen MDR-Studio auf. Und heute haben wir jede Menge Leute hier, die uns dabei zugucken bei unserer Aufzeichnung und zuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle hier seid und Sie alle hier sind. Hallo, liebes Publikum. Ja, ich bin Anne Eichhorn und ich bin eine von drei Hosts von diesem ARD Crime Time Podcast. Und ein weiterer Host ist Mathis.
Ja, schönen guten Abend auch von mir. Mathis Kiesig ist mein Name. Und wir beide, Anne und ich und eben mein Kollege Felix Gebhardt, wir sind eben das Host-Team von ARD Crime Time. Wir moderieren diesen Podcast regelmäßig, aber das Team ist noch ein bisschen größer. Wir werden eben noch mehr Personen auch vorstellen im weiteren Verlauf. Wir werden diese Folge eben heute auch aufzeichnen und danach dann eben auch exklusiv in der App der ARD Audiothek dann zur Verfügung stellen. Also wer heute Abend nicht dabei sein kann, gerne auch nochmal die Audiothek runterladen. Und dann kann man diese Folge auch exklusiv dann doch mal dort hören.
Wir dürfen mit Stolz behaupten, dass wir der meistgehörte Podcast des MDR sind. Und vielleicht kennt uns ja der oder die eine oder andere hier im Publikum schon. Vielleicht könnt ihr kurz die Hand heben, wenn ihr uns schon mal gehört habt. Oh yeah. Cool. Das ist, ich bin richtig schlecht im Schätzen, aber es sind schon auf jeden Fall 10, 15 Leute, würde ich sagen. Und vielleicht, wer uns noch nicht kennt, vielleicht können wir euch ja noch überzeugen, auch mal reinzuhören in unseren Podcast.
Was uns heute wichtig ist, wir wollen keinen ganz klassischen Live-Podcast heute anbieten, sondern wir wollen eher einen Blick hinter die Kulissen bieten. Wie arbeiten wir eigentlich bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als True-Crime-Format, als Journalisten? Wie widmen wir uns diesen Themen? Wie gehen wir in die Recherche? Uns ist es ja auch immer sehr wichtig in unserem Podcast, wer von Ihnen unseren Podcast eben regelmäßig hört, der weiß das auch, dass wir sehr respektvoll mit den Fällen und natürlich vor allem mit den Betroffenen umgehen wollen. Und dementsprechend wollen wir auch diese Geschichte heute nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern eher die aufklärerische Arbeit. Und damit wir das wirklich gut machen können, haben wir nicht nur im Podcast, sondern auch heute jemanden zu Gast, der wirklich Ahnung hat. Denn wir sind eigentlich nur die Personen, die das recherchieren, aber letztlich die Fachleute, die sind für uns immer die Menschen, die es wirklich von der Qualität her nochmal wirklich steigern und die uns eben wirklich tiefe Einblicke geben können. Und einer dieser Fachleute sitzt heute hier und das ist Dr. Carsten Barbian. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Hallo, schönen guten Abend.
Herr Barbian, wer es nicht weiß, ist in der Rechtsmedizin in Leipzig der Oberarzt und Prosektor der Unimedizin. Wir werden dann auf verschiedene Fälle eingehen und eben mit ihm dann auch im Detail über die medizinische Arbeit dann nochmal sprechen.
Und dann sitzt noch jemand mit uns hier oben. Das ist unser lieber MDR-Kollege David Kopp. Er ist quasi von der ersten Stunde an beim Podcast mit dabei gewesen und hat ganz viele Folgen mit begleitet und als Autor verantwortet. Hallo.
Salut, hallo beisammen.
Mathis, am Anfang erstmal zu dir, denn ohne dich würden wir heute Abend gar nicht hier sitzen, denn du hast den ARD Crime Time Podcast aus der Taufe gehoben sozusagen. Passiert ist das im Jahr 2019. Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Also ist da irgendwie die MDR-Chefetage auf dich zugekommen und hat gesagt, True Crime, das wird das nächste große Ding.
Schön wäre es gewesen, so war es natürlich nicht ganz. Aber ich habe davor schon viele Jahre als True Crime Autor und Journalist eben für den MDR gearbeitet. Wir haben bei uns das Fahndungsmagazin Kripo Live und darüber hinaus eben auch Formate, die sich eben mit abgeschlossenen Kriminalfällen beschäftigen. Das war damals das Format Die Spur der Täter. Und ich kannte natürlich aus meiner eigenen Arbeit die intensive Recherche, die man hineinsteckt, wenn man so einen Film produzieren möchte, dass man sich eben wirklich über Monate mit diesen Fällen beschäftigt, dass man unglaublich viele Interviews führt, unglaublich viele Hintergrundgespräche, auch natürlich selbst viel Wissen sammelt, aber eben auch ganz viel Material sammelt. Und das ging eben nicht nur mir so, sondern auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die eben in diesem Team arbeiten. Und ich dachte mir, dass wir diesen Schatz, diesen Wissensschatz, den wir bei uns in der Redaktion haben, einfach heben müssen und da mehr draus machen müssen. Denn im Fernsehen haben wir feste Sendeplätze. Wir haben 24, 30, 25 Minuten Zeit, um eben die gesammelten Informationen von Monaten dann irgendwie unterzubringen. Und das ist die härteste Arbeit. David kann davon auch gerade ein Lied singen, weil er gerade wieder einen Film fertiggestellt hat, dass man dann sich von ganz vielen Dingen verabschieden muss und eigentlich noch so viel mehr zu erzählen hätte. Und da habe ich dann meine Chefs zum Glück überzeugen können, dass wir das doch nutzen sollten und einen Podcast ins Leben rufen, der eben dieses gesamte Wissen dann wirklich nochmal bündeln kann. Und dann sind wir 2019 gestartet. Das hat von Anfang an ganz gut funktioniert. Und so haben wir uns dann eben etabliert, erstmal im MDR. Und dann mit den nächsten Jahren kam es dann auch im Zuge dieses Podcast-Booms dann eben dazu, dass wir mit weiteren Podcasts aus der ARD Kooperationen hatten, immer mehr zusammengearbeitet haben. Die ARD insgesamt versucht auch mehr zusammenzurücken. Und wir dann eben letztlich in das Team von ARD Crimetime eingestiegen sind, was ja ursprünglich als Mediatheksformat entwickelt wurde. Und im vergangenen Jahr sind wir dann den Schritt gegangen, was sicherlich nicht für jeden Podcaster so selbstverständlich ist, diese eigene Marke, die man aufgebaut hat, eben dann auch schon fast 5 Jahre die Spur der Täter aufzugeben und dann eben den Schritt zu gehen, dass wir jetzt ein ARD-Format mit ARD Crimetime sind. Aber aus unserer Sicht hat sich das gelohnt, weil wir eben wirklich diesen ARD-Gedanken, diese Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten aus der gesamten ARD, mit den Fachleuten aus der gesamten ARD eben zusammenzuarbeiten und das Wissen dort nochmal zu bündeln und eben diesen Mehrwert auch zu liefern, dass wir dann eben intensive und sehr intensiv recherchierte Staffeln in der ARD-Mediathek haben, aber gleichzeitig dann im Podcast eben diesen Mehrwert der Autorinnen und Autoren liefern können, die eben nochmal eine ganz neue Ebene auch reinbringen in diese Geschichten, weil sie eben selbst diese Gespräche geführt haben und dort nicht nur die Bildebene, die man in der Mediathek hat, sondern eben diese persönliche Sichtweise der Journalisten dann eben dort mit nochmal hören kann.
Du hast gerade die ganzen Details und die Vielschichtigkeit, die Vielseitigkeit und den ganzen Umfang schon erwähnt. Das ist tatsächlich ja auch immer die Herausforderung, auch bei unseren Podcast-Folgen. Wie erzählen wir einen Fall? Welche Details bringen wir rein? Was ist vielleicht zu viel? Aber was braucht man, um den Fall zu verstehen? Und gleichzeitig sind unsere Autoren und Autoren, wie David ja auch einer ist, auch immer im Kontakt mit den Ermittlern, mit Zeugen, mit Angehörigen. Und das braucht ja auch sehr viel Einfühlungsvermögen und vor allem sehr viel Vertrauen. David, wie gehst du das an?
Ja, es ist schon ein bisschen angeklungen. Es ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess, der beginnt Monate vor der Aufzeichnung. Zuerst geht es darum, das Vertrauen der Ermittler zu gewinnen und Ermittlerinnen. Denn sie sind die Hauptpersonen, die an der Aufklärung beteiligt sind. Sie stecken wesentlich tiefer in den Fällen drin als die Pressesprecher der Polizei zum Beispiel, die zwar teilweise auch gut reden können und Sätze auswendig lernen können, aber man merkt das schnell, wenn jemand wirklich an der Sache gearbeitet hat. Da brauchen wir schon die Ermittler. Die Polizei holt sich dann meistens das Okay der Staatsanwaltschaft, denn die ist so das sogenannte Herrin des Verfahrens. Ohne das Okay der Staatsanwaltschaft geht gar nichts. Und erst dann, wenn wir diese Zusagen haben, können wir weitergehen, überlegen, wie gehen wir auf die Angehörigen zu, wie ist auch das Verhältnis zwischen Polizei und Angehörigen. Manchmal besteht auch schon Kontakt zu den Angehörigen über unser Fahndungsmagazin Kripo Live. Und erst wenn das dann alles vorliegt, dann können wir weitergehen und Kontakt aufnehmen zu den Sachverständigen, wie Herr Dr. Barbian, zu Zeugen und zu weiteren Beteiligten.
Und wie kommst du überhaupt zu deinen Fällen?
Ja, das ist eine Entscheidung, die treffen wir in der Redaktion. Da besprechen wir in unseren Konferenzen, was wir näher anrecherchieren wollen. Glücklicherweise gibt es in Deutschland ja jetzt nicht so wahnsinnig viele schwere Verbrechen. Also das heißt, wir bekommen das mit über Agenturen, über Zeitungen und überlegen dann, welcher Fall ist für uns passend, wo gibt es eine interessante Suche nach dem Täter oder nach den Tätern, welche verschiedenen Ermittlungsmethoden kamen zum Einsatz und ganz wichtig auch, gibt es ein rechtskräftiges Urteil, denn ohne dieses haben wir in der Regel keine Chance, Interviews zu bekommen von Staatsanwaltschaft und Polizei, denn die haben viel zu viel Angst oder sind sehr, sehr vorsichtig, was in der Öffentlichkeit wiederzugeben, solange der Prozess juristisch nicht komplett abgeschlossen ist. Weil mit dieser Aussage können sie das weitere Verfahren in Gefahr bringen. Die Ermittler wollen teilweise auch nicht alles offenlegen, ihre Geheimnisse nicht alle verraten, ganz klar. Zum Beispiel, wenn es um Datenauswertung geht, die digitalen Spuren, die jeder von uns auf seinem Telefon hinterlässt, die sind für viele Ermittler wirklich ein Geschenk. Aber das verraten die Ermittler nicht im Detail, was sie da immer alles rausbekommen können. Und für uns geht es dann eben darum, in Vorgesprächen abzuklären, wie weit können die Ermittler gehen. Und das ist eben ganz wichtig.
Und Stichwort Feinfühligkeit, du sprichst ja auch mit Ermittlern, aber nicht nur. Wie begegnen dir denn, weiß ich nicht, Zeugen, Angehörige, mit denen du auch sprichst, wenn du sagst, hallo, hier ist ARD Crime Time, wir würden gerne ein Interview führen. Ist das Offenheit, ist das Skepsis? Wie gehst du damit um?
Das ist sehr verschieden. Also viele Polizisten haben nicht mal Angst, was über den Fall zu erzählen, sondern sie haben Angst, sich vor einen Kollegen zu blamieren und sind erstmal sehr vorsichtig. Es gibt auch manche, die sind sehr routiniert, auch Staatsanwälte und Rechtsanwälte natürlich, die können vor vielen Menschen sprechen, die haben da jetzt nicht so große Scheu. Also man muss sehr individuell auf die einzelnen Beteiligten eingehen, insbesondere bei den Angehörigen ist es wichtig, vorher Vorgespräche zu führen, zu erklären, dass wir nicht anhand des Leids eines Menschen unser Publikum unterhalten wollen, sondern dass es darum geht, die Ermittlungen nachzuzeichnen. Das ist ja unser Kernpunkt.
Und die Herausforderung bei einem Podcast ist ja, wie der Name schon sagt, man hat kein Bild. Und trotzdem sollen Sie als Hörerinnen und Hörer sicher ein Bild in Gedanken machen können von den Orten, von den Personen, von den Ereignissen. Und David, ich habe es vorhin gesagt, du bist ja auch Autor von vielen unseren Folgen. Du beschäftigst dich also schon lange vor der Aufzeichnung mit den Fällen und wie du sie erzählst. Hast du da irgendwie eine Methode oder besondere Vorgaben, die du da erfüllen willst?
Ich bereite das sehr ausführlich vor, aber nicht so, dass ich jedes Wort vorschreibe. Es ist mehr so ein roter Faden, den dann unsere Hosts und Gäste bekommen, damit einfach das Gespräch strukturiert ist, damit man weiß, an welcher Stelle kommen welche O-Töne. Gerade wenn es darum geht, dass das Publikum sich Dinge vorstellen soll, oder dieses Bild im Kopf, von dem du gesprochen hast, da bin ich dann sehr detailliert. Wenn es um Personenbeschreibungen geht, zum Beispiel so um Orte, die man sich irgendwie vorstellen sollte als Zuhörerin, als Zuhörer, da bin ich detailliert, aber ansonsten ist es eher so ein grobes Konzept und das natürlich soll ein lebendiges Gespräch bleiben.
David, du lebst ja auch seit vielen Jahren in Leipzig und wie Anne sagte, hast auch schon viele dieser Fälle umgesetzt, auch hier in Leipzig, natürlich generell auch schon im weiteren Rahmen in Mitteldeutschland natürlich, aber wie gehst du denn mittlerweile eigentlich durch die Stadt? Hat sich der Blick auf die Region, auf Leipzig durch deine Arbeit irgendwie verändert?
Also so als furchtbar kriminelle Stadt nehme ich Leipzig weiterhin nicht wahr, obwohl ich natürlich weiß, dass es hier einige größere Kriminalfälle gab, über die wir berichtet haben. Und so passiert es dann natürlich, dass ich an manchen Ecken der Stadt denke, ach ja, da war doch der und der Fall. Und hier in dem Fluss wurden mal Leichenteile gefunden beispielsweise. Das hat man immer im Kopf, muss das aber vielleicht den Leuten nicht immer sagen, mit denen man gerade unterwegs ist, weil die denken dann, ach, der kennt ja nur noch Kriminalfälle und weiß, dass in dem Haus mal der Täter gewohnt hat und in dem Haus hat dieses Opfer. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, ja.
Jetzt gerade aktuell, ich hatte es auch schon angesprochen, beschäftigst du dich wieder mit einem Fall aus Leipzig. Es geht diesmal um zwei junge Leute, einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen. Und es ist ein Mordfall. Angefangen hat das, wie so oft, mit einem vermissten Fall, mit einer vermissten Meldung. Ich kann mich auch noch daran erinnern, weil das auch in meiner Social-Media-Bubble damals dann doch recht schnell präsent wurde, dass eben der junge Jesse vermisst wird. Und das letzte Lebenszeichen, was es von ihm gab, war ein kurzes Snapchat-Video, wie man am Ende festgestellt hat, in dem er auf einem Sofa sitzt und einen Hund krault. Und danach haben eben seine Freunde nichts mehr von ihm gehört und seine Familie. Und dann gehen sie auf die Suche nach ihm, weil er einfach wie vom Erdboden verschwunden ist. Was ist denn da passiert? Wie geht es denn erstmal weiter?
Die Angehörigen stellen natürlich Vermisstenanzeige bei der Polizei und die befragt dann ganz routinemäßig die Familie und die Freunde, die letzten Kontaktpersonen. Und so wird man aufmerksam auf einen 20-Jährigen, einen Bekannten von Jesse, der heißt Max. Und der präsentiert der Polizei dann verschiedene Versionen, spricht unter anderem von einem schiefgelaufenen Drogengeschäft, das er mit Jesse zusammen abwickeln wollte, mit unbekannten Männern, und er erzählt der Polizei auch, wo das geschehen sein soll, nämlich in der Nähe des Flughafens Leipzig-Halle auf einem Feldweg. Etwas Entscheidendes sagt er der Polizei aber nicht. Und kurz darauf wird dieser Feldweg dann wieder zum Schauplatz des Geschehens. Dann sagt Max der Polizei nämlich, ja, ich weiß doch, wo Jesse ist, und er ist tot. Und dann führt er die Polizei genau wieder an diesen Feldweg, wo er vorher schon mit ihnen war, und zeigt ihnen die Leiche. Also das heißt, die Polizei war kurz vorher mit dem Zeugen an der Stelle, und dann führt der Zeuge sie wieder dorthin und zeigt, hier ist die Leiche. Und auf diesem Feldweg war ich auch, zusammen mit der Kriminaloberkommissarin Lotte Brühl, habe sie interviewt. Sie ist Ermittlerin der Leipziger Kripo.
Die Beamten sind dann mit Max wieder hierher gefahren, und Max hat dann gezeigt, wo er den Leichnam versteckt hat. Er war abgedeckt mit Stroh und mit Gras. Also man hat ihn tatsächlich nicht gesehen. Wir waren ja nur vorher auch hier und haben uns auch umgeschaut, bevor wir die Videovernehmung gestartet haben, und haben ihn nicht gesehen. Dass wir tatsächlich dann an dem Ort die Leiche finden, an dem wir vorher vernommen haben, war erschreckend. Damit haben wir nicht gerechnet.
Herr Babian, Sie haben dann am nächsten Tag nach dem Fund die Leiche des 19-Jährigen obduziert. Dabei sind Sie auch auf eine Verletzung am Kopf gestoßen. Was genau konnten Sie denn für Verletzungen dort feststellen?
Den Leichnam bei uns im Institut erstmal gereinigt. Es war tatsächlich neben dem Stroh, mit dem der Körper abgedeckt war, viel Blut auf der Haut. Und dann haben wir gemerkt, am Kopf, an der Wange ist ein Loch. Das kann nun verschiedene Ursachen haben, aber die Form dieses Lochs und auch die Wundumgebung sahen schon sehr charakteristisch aus, wie eine Schusswunde. Insbesondere gab es in Umgebung der eigentlichen Einschusslücke so kleine Einsprenkelungen in der Haut.
Und woher stammen diese Einsprenkelungen?
Das sind sogenannte Schmauchspuren. Das heißt, neben dem Projektil kommt aus der Mündung einer Schusswaffe auch noch unverbranntes Pulver, Pulvergase, die dann an der Einschusswunde ganz, ganz charakteristische Veränderungen hinterlassen.
Und Sie haben ja, ich werde da später nochmal drauf eingehen, dass Rechtsmedizin durchaus auch Teamarbeit ist, aber Sie haben ja auch verschiedene Fachleute dann nochmal in verschiedenen Gebieten der Rechtsmedizin, unter anderem eben auch den Wundballistiker Dr. Markus Schwarz. Und wir wollen uns jetzt mal anhören, was er eben zu diesen Verbrennungen, die bei Nahschüssen entstehen, wie er die einordnet und erklärt.
Also diese Einsprengungen hat man immer, weil natürlich in der Waffe eine Explosion stattfindet, die das Projektil durch den Lauf nach außen treibt. Und in diesem Moment herrschen enorme Kräfte, enorme Druckverhältnisse. Und dann fliegt natürlich von aus dieser Explosion heraus auch Material mit aus der Waffe heraus. Das können kleine Metallfragmente sein, die sich abschärfen durch die Bewegung des Projektils in der Waffe. Das sind natürlich auch die Schmauchrückstände, die aus dem Zündhütchen kommen. Und dann natürlich auch die Fragmente der Nitrozellulose, die also das Treibmittel in der Patrone ist.
Herr Babian, lassen Sie uns mal ein bisschen auf Ihren Beruf als Rechtsmediziner ein bisschen intensiver draufschauen. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern, sicherlich hier auch aus dem Publikum, kennen die Rechtsmediziner aus Krimis, aus dem Tatort, aus anderen Filmen. Und ganz oft ist das so, die Rechtsmediziner kommen dann zum Tatort, schauen mal ganz kurz auf die Leiche und wissen gleich Bescheid, was passiert ist. Können dann direkt mit den Ermittlern ins Gespräch gehen und sagen, das habe ich hier festgestellt und die Person am besten müssten Sie suchen. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu, aber wie nah dran ist denn diese allgemeine Darstellung der Rechtsmedizin an Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, genau so machen wir das. Nein, leider nicht oder vielleicht zum Glück auch nicht. In der Realität ist das Ganze Teamarbeit, wie Sie schon richtig sagen. Die Rechtsmedizin ist ein wichtiger Baustein in so einem Ermittlungsverfahren, aber wir kennen unsere Grenzen. Wir würden nie, wie man das im Tatort gelegentlich sieht, mit der Polizei zusammen ermitteln, nachts durch die Gegend fahren und Täter suchen. Die Rechtsmediziner zusammen mit der Kriminaltechnik, zusammen mit der Kriminalpolizei, zusammen mit der Staatsanwaltschaft bearbeitet den Fall, ja, wobei der Fall dann in diesem Fall in der Regel ein Leichnam ist, ein toter Mensch. Und der Ablauf bei so einer rechtsmedizinischen Sektion ist eingespielt. Das heißt, das ist ein Routineablauf, der hier in Leipzig in der Rechtsmedizin genauso funktioniert wie in den anderen 32 rechtsmedizinischen Instituten in Deutschland. Das heißt, alle kennen ihren Job, die Kriminaltechniker machen Fotos, sichern Spuren. Die Rechtsmedizin schaut sich den Verstorbenen an, zunächst von außen, dann folgt die innere Besichtigung. Wir dokumentieren die Befunde fotografisch und auf Diktiergerät, sodass hinterher auch ein schriftliches Gutachten entsteht, mit dem die Staatsanwaltschaft arbeiten kann. Wir heben Probenmaterial auf von allen Fällen für weiterführende Untersuchungen, zum Beispiel zum Nachweis von Alkohol, von Giften, von DNA-Spuren im Körper. Das heißt, so eine Sektion in einem Tötungsdeliktfall dauert durchaus mehrere Stunden und wird auch erst abgeschlossen, wenn wirklich alle Beteiligten, also Rechtsmedizin, Kriminaltechnik, Ermittler, quasi grünes Licht geben, dass alles gemacht wurde, was zu machen ist.
Was macht denn für Sie das Besondere an Ihrem Beruf aus? Und vielleicht auch damit verbunden, wollten Sie schon immer Rechtsmediziner werden? Ist das etwas, was erst während des Studiums so sich herauskristallisiert ist, dass das ein Fachgebiet der Medizin ist, was für Sie besonders spannend ist? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe tatsächlich schon während der Schulzeit mich dafür interessiert, wie Dinge funktionieren, wie Dinge aufgebaut sind, und habe tote Tiere aufgeschnitten. Das ist der Moment, wo forensischen Psychiatern die Augenbraue zuckt, weil das ist der klassische Beginn einer Karriere als Serienmörder. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich fand, die Rechtsmedizin ist doch eine bessere Alternative. Sie vereint das naturwissenschaftlich-medizinische mit, naja, schon auch ein bisschen kriminalistischem Denken. Ne? Das ist so eine Mischung aus Dr. Watson und Sherlock Holmes. Man ist nah dran an solchen Ermittlungen. Man liefert objektive Befunde, die man dann auch vertreten muss vor Gericht als Sachverständiger. Insgesamt ein wahnsinnig abwechslungsreiches Fachgebiet. Es wird nie langweilig und ich würde mir auch heute keinen anderen Job suchen wollen.
Mir ist es wichtig gewesen, weil wir eben so häufig im Podcast und nicht nur im Podcast, sondern auch in den Filmen irgendwie Interviews mit Ihnen führen oder mit anderen Rechtsmedizinern und eben sehr häufig über diese Befunde auch sprechen und uns irgendwie in den Bereichen eines Sektionssaals bewegen, dass ich auch mal wirklich verstehe, was dort eigentlich passiert, dass ich diese Arbeit mal sehe, dass ich auch tatsächlich nicht, wenn alles ganz sauber gemacht ist und wir uns irgendwie zu Interviews dort hinsetzen als Kulisse letztlich, sondern das wirklich in der Arbeit sehe. Und so durfte ich Sie ja auch einmal bei einer Sektion begleiten. Das war kein Kriminalfall, sondern es ging da eben einfach um die Klärung einer Todesursache. Das ist auch für Sie Alltag. Und was ich tatsächlich ganz interessant fand, man malt sich ja diverse Bilder dann dort aus, ne? Also auch ist es vielleicht ganz düster und vielleicht riecht es auch komisch. Es riecht ungewöhnlich, aber ich würde sagen, das liegt eher an den Reinigungsmitteln und es ist auch ziemlich hell dort. Also das kann ich gleich mal vorwegnehmen. Und was ich total spannend fand, war, dass es eben wirklich auch eine Art Handwerk, aber ein sehr feines Handwerk natürlich auch ist, weil dieser Körper ja wirklich in allen Bereichen dann, wie Sie es angesprochen haben, nach der äußeren Leichenschau eben auch mit der Sektion dann auch innen alle Organe kontrolliert werden. Gerade wenn es eben auch um die Klärung einer unklaren Todesursache geht, wird ja wirklich alles sehr genau betrachtet und dann eben geschaut, ob eben in den Herzkammern irgendwelche Fehler sind, ob vielleicht eine Aorta irgendwo verstopft ist. Also es ist ja wirklich eine unglaublich detaillierte Arbeit und die eben auch sehr genau stattfinden muss. Und trotzdem fand ich, dass während dieser Arbeit, die sehr konzentriert stattgefunden hat, trotzdem im Team selbst auch eine durchaus lockere Stimmung stattgefunden hat. Also es ist gar nicht so bedrückt, wie man sich das vorstellt, sondern es ist eben wahrscheinlich auch Arbeitsalltag. Und was ich auch total interessant fand, war eben dieser Fakt, wie gehe ich selbst natürlich auch damit um. Ich habe jetzt kein großes Problem mit Blut, sonst würde ich mich wahrscheinlich auch mit diesem Thema gar nicht so beschäftigen. Aber es war natürlich trotzdem eine ganz neue Situation. Und was ich total interessant fand, sowohl bei mir selbst zu beobachten, als auch natürlich bei den Kollegen, die das tagtäglich machen, dass es eine ganz wissenschaftliche und ganz trockene, im positiven Sinne, aber Auseinandersetzung mit diesem Körper gab. Es ging um einen älteren Mann, der dort eben obduziert wurde. Und am Ende war das eben dann tatsächlich eine wissenschaftliche Betrachtung dieses Körpers, eine anatomische Betrachtung. Und man hat dann mehr oder weniger ausgeblendet, aber trotzdem ist man respektvoll mit dieser Person umgegangen, dass man sich eben jetzt dort mit diesem Körper beschäftigt. Das fand ich total interessant und konnte das eben mitverfolgen. Und das war ein sehr einprägsamer Moment, der mir aber keine schlaflosen Nächte bereitet, so viel kann ich sagen. Und was ich eben schon angesprochen hatte, was für mich auch eine sehr interessante Erkenntnis war, dass Rechtsmedizin auch bei dieser Sektion Teamarbeit ist. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie viele Personen da so im Allgemeinen immer bei diesen Sektionen dabei sind und was für Aufgaben es denn dort gibt im Sektionssaal.
Vielleicht noch ganz kurz zum Setting. Sie haben es ja schon gesagt, der Sektionssaal ist weder im Keller, noch ist es da düster. Da laufen auch keine komischen Gestalten mit einem Brötchen in der Hand durchs Bild. Das gibt's nur im Fernsehkrimi. Unser Sektionssaal sieht aus wie ein moderner Operationssaal. Na, der ist hell, gekachelt, große Fenster, viel Licht, viel Edelstahl. Ja, und es riecht nach Desinfektionsmittel. Der Ablauf einer Sektion ist, ich hatte es schon gesagt, standardisiert und tatsächlich auch das Personal, was teilnimmt, ist vorgeschrieben in der Strafprozessordnung. Steht drin, dass immer zwei Ärztinnen oder Ärzte die Sektion durchführen, wobei einer der beiden ein Facharzt für Rechtsmedizin sein muss. Der dritte im Team ist ein Sektionsassistent oder eine Sektionsassistentin, also jemand, der uns dabei hilft, die äußere und innere Leichenschau durchzuführen, der das Handwerkliche übernimmt, auch für die Probenentnahme, für die Probenbeschriftung und so weiter zuständig ist. Dann gibt es eine Fotografin, die Fotos fertigt, zum einen Standardaufnahmen, die wir von jedem Verstorbenen aufnehmen, Porträt, Übersichtsaufnahmen, und die dann auf Bitten der Obduzenten bestimmte Befunde dokumentiert. Das ist in den meisten Fällen, und auch das ist vielleicht auch mal spannend, zu 90% untersuchen wir Sterbefälle, die sich als natürlicher Tod herausstellen. Also von den etwa 750 Fällen, die wir pro Jahr im Sektionssaal untersuchen, ist nur ein ganz kleiner Teil das, was dann vielleicht hier mal im Podcast landet. Also Tötungsdelikte sind zum Glück selten. Die Mehrzahl der Fälle sind Herzinfarkte, Lungenentzündungen, Tumorleiden, die man aber eben vorher noch nicht erkannt hat, wo unklar war, woran ist derjenige nun gestorben. Wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind, weiß man das genau und dann kann man auch sicher sein, dass man keinen Mord übersehen hat. Das heißt, Kriminalbeamte, Kriminaltechniker, Staatsanwälte sind dann auch nur in den Fällen bei uns zu Gast, wo ein Tötungsdelikt untersucht wird.
Kommen wir wieder zurück zum Fall Jesse. Sie hatten schon darüber gesprochen, dass Sie da ja auch involviert waren. Und auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen war das durchaus wichtig. Denn der Tatverdächtige Max hat dann letztlich immer wieder neue Versionen des Tatablaufs aufgetischt. Und so hat er unter anderem gesagt, dass es wohl sich versehentlich ein Schuss gelöst habe, als es eine Übergabe dieser Waffe zwischen den beiden, die eigentlich wohl nur zur Verteidigung, zur Notwehr irgendwie bei dieser Drogenübergabe mitgebracht werden sollte, dass es sich dieser Schuss versehentlich gelöst habe. Inwiefern können denn auch solche Aussagen durch Ihre Erkenntnisse dann letztlich widerlegt oder in anderen Fällen vielleicht auch belegt werden?
Wir haben in diesem Fall wie in allen anderen Schusstodesfällen rekonstruiert. Wo muss sich die Waffe befunden haben? In welcher Entfernung vom Körper? In welcher Höhe? In welcher Neigung muss der Lauf der Waffe auf das Opfer gerichtet gewesen sein, um den Schusskanal, den wir dann ganz objektiv nachgewiesen haben, zu erklären. Das ist Physik, da muss man nicht viel rätseln. Ein Schusskanal verläuft auf kurze Distanz relativ geradlinig. Das heißt, man kann mit dem Winkelmesser bestimmen, wo der Schuss abgefeuert wurde. Und dann hat sich ein Kollege von mir, der Herr Schwarz, den wir schon gehört haben, vom Angeklagten demonstrieren lassen, wie denn nach seiner Erinnerung oder nach seiner Meinung sich der Schuss gelöst habe. Und dann hat man eine Version und hält die objektive Rekonstruktion daneben und kann dann sagen, es passt oder es passt nicht. Und es hat in diesem Fall nicht gepasst.
David, um diesen Fall jetzt auch abzuschließen, wie gehen denn die Ermittlungen dann weiter in diesem Fall?
Ja, man hat den Verdächtigen damit konfrontiert, dass das so nicht sein kann, wie er es dargestellt hat. Man hatte viele Spuren gefunden. Beispielsweise war in dem Auto, mit dem er zur Polizei zur Vernehmung gekommen ist, hat man eine große Tasche mit Drogen festgestellt. Und nicht nur das, sondern auch die eben erwähnte Tatwaffe und einen kleinen Dornenzweig, der nachweislich von einem Dornenbusch am Fundort der Leiche ist. Das heißt, diese Tasche oder diese Gegenstände müssen dort schon irgendwie gewesen sein. Und am Ende kam er mit dieser Version, dass es ein Versehen war, vor Gericht nicht durch. Und er wurde dann verurteilt nach Jugendstrafe übrigens wegen Mordes. Er war zwar schon volljährig, aber die Gutachter haben Reifedefizite bei ihm gesehen und deswegen wurde er nach Jugendstrafrecht verurteilt.
Und mehr zu diesem Fall gibt es dann auch zu hören in unserem Podcast, in unserer Podcast-Folge, die am 3. Mai erscheinen wird. Herr Dr. Babian, wenn man an die Rechtsmedizin denkt, dann haben Sie ja auch gerade sehr ausführlich geschildert, dann denkt man natürlich an Leichen und an den Obduktionssaal. Was aber auch eine Rolle spielt in Ihrem Beruf, ist das Untersuchen von lebenden Menschen. Auch die werden rechtsmedizinisch untersucht. Was genau machen Sie da? Gibt es da ein paar Beispiele, die Sie nennen können?
Ja, zum Glück untersuchen wir nicht nur Verstorbene, das wäre gruselig. Ein großer Teil unserer Arbeit ist die Untersuchung, die Begutachtung von lebenden Verletzten. Das können zum Beispiel Tatverdächtige sein, wie im Fall Jesse. Das sind aber auch ganz häufig Opfer von häuslicher Gewalt, von Kindesmisshandlung, von Pflegevernachlässigung, von Schlägereien, von Prügeleien, leider auch hier in Leipzig Messerstechereien. Da ist es unser Job, die in dem Fall äußeren Verletzungen zu dokumentieren. Wir lassen uns schildern, was die Geschädigten angeben, was da passiert sein soll, gleichen das dann auch tatsächlich mit den objektiven Befunden ab. Nicht immer stimmt das, was einem die Leute erzählen. Das heißt, man kann es auch teilweise widerlegen, dass bestimmte Tathandlungen so gar nicht gewesen sein könnten. Zum Schluss dient auch diese Begutachtung als Beweismittel vor Gericht, wenn es dann zu einer Verhandlung kommt und im Raum steht, was hat denn der Angeklagte oder auch die Angeklagte tatsächlich gemacht? Deckt sich das mit dem Spurenbild am Opfer oder nicht? Kann man Rückschlüsse ziehen auf ein bestimmtes Tatwerkzeug? Wenn es vielleicht nicht gefunden wurde von der Polizei, dann können wir Hinweise liefern, was es denn gewesen sein könnte. Wir können etwas zum Alter von Verletzungen sagen. Sprich, war das gestern oder vor einer Woche oder vor einem Monat? Und passt das überhaupt zu den vermuteten Hergängen? Also auch hier sehr, sehr vielfältige Anforderungen. Und ich denke, unsere Gutachten helfen auch in vielen Fällen, die Ermittlungen voranzubringen. Ja.
Und tatsächlich um solche Verletzungen geht es auch in einem Fall, über den wir jetzt noch ein bisschen detaillierter sprechen wollen, aus dem Jahr 2013, auch ein Leipziger Fall. Es ist wieder ein Mord, ziemlich brutal, wie der Richter dann später gesagt hat. Es ist eine Frau ermordet worden, 64 Jahre alt. Sie wurde in ihrer Wohnung gefunden und offensichtlich mit Stichwaffen attackiert. Sie waren damals auch an der Aufklärung beteiligt, Herr Dr. Babian. Und zwar haben Sie das von der ersten Leichenschau begleitet bis hin zur Rekonstruktion des Tatgeschehens. Was war denn damals Ihr Eindruck, als Sie das erste Mal am Fundort waren? Was haben Sie gedacht, was muss ich da abgespielt haben?
Das war eine Wohnung, eine sehr große Wohnung. Ich erinnere mich, es waren sehr viele Zimmer. Es war auch ein bisschen labyrinthisch. Also man konnte sich verlaufen in dieser Wohnung. Und der erste Eindruck, wenn man durch die Wohnungstür gegangen ist, da ist Blut. Da ist viel Blut. Das ist der Moment, wo dann der Praktikant der Staatsanwaltschaft gerne mal die Gesichtsfarbe wechselt und den Raum verlässt. Als Rechtsmediziner und die erfahrenen Kriminalisten sind da etwas härter im Nehmen. Weil es geht ja nicht darum, nur zu sagen, ja, da ist viel Blut, sondern zu schauen, was sagen uns denn diese Blutspuren? Und wenn man da genau hinschaut, konnte man auch in diesem Fall erkennen, die sehen alle anders aus. Da sind auf dem Fußboden runde Tropfen. Das sind banale Tropfspuren. Da ist Blut von einer Wunde oder von einer Waffe nach unten getropft. Dann gab es an den Wänden, auch am Mobiliar, so fächerförmige Blutspritzer von unten nach oben. Da sagt einem die Erfahrung, das passiert, wenn eine Person, die am Boden liegt und schon eine blutende Verletzung hat, eingeschlagen wird. Schlagspritzspuren. Es gab in der Wohnung auch viele Griffspuren. Also da hat jemand mit blutigen Händen an die Schränke gefasst, hat in die Schränke gefasst. Da wir später festgestellt haben, dass sich das Opfer aufgrund der schweren Verletzungen nicht groß bewegt hat, konnten diese Griffspuren eigentlich nur vom Täter stammen, der offensichtlich nach der Tat die Wohnung durchsucht hat. Es gab im Waschbecken, im Badezimmer so verwässertes Blut. Sprich, da hat sich offensichtlich der Täter die blutigen Hände gewaschen und hat dann die Wohnung verlassen. Es gab nämlich an der Wohnungstür kaum noch Blutspuren. Also da ist er mit relativ sauberen Händen dann aus der Wohnung rausgegangen. Das war jetzt ein sehr kurzer Abriss. Die Interpretation des Blutspurenbildes erstreckt sich auf viele Seiten Text im Gutachten. Die Blutspuren waren ein Baustein in diesem Fall. Der zweite Baustein war natürlich die Untersuchung der Getöteten. Wir haben sie uns zum einen vor Ort angeschaut, um uns einfach auch einen Eindruck zu verschaffen, in welcher Körperhaltung liegt sie da? Wo liegt sie denn genau? Wie sind die Blutspuren in der Umgebung? Hat sie sich noch bewegt? Ist sie gelaufen, gekrochen? Wurde sie vielleicht auch zur Fundstelle hingezogen vom Täter? Und dann waren auffällig zahlreiche Verletzungen, die wir uns dann, nachdem der Leichnam abtransportiert wurde, im Institut für Rechtsmedizin genauer angeschaut haben. Und da fiel auf, dass es unterschiedlich geformte Verletzungen. Es gab sehr viele Verletzungen und die ließen sich in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe sah sehr ähnlich aus und die andere Gruppe der Verletzungen sah auch sehr ähnlich aus. Es waren jeweils Stichverletzungen, das konnte man sagen. Die eine Gruppe der Verletzungen eher durch eine Messerklinge. Die andere Gruppe der Verletzungen, die sahen so Z-förmig aus. Das sieht man, wenn mit einer Schere zugestochen wurde. Das heißt, wir konnten relativ rasch sagen, hier waren zwei Tatwerkzeuge verwendet worden, ein Messer und eine Schere. Warum es den Wechsel von dem einen auf das andere gab, konnten wir zunächst nicht beantworten. Aber auch das ist ein Befund, der später für die rechtliche Würdigung des Falls eine Rolle spielen kann. Ein Täter, der im Affekt handelt und damit möglicherweise eingeschränkt schuldfähig ist oder schuldunfähig ist. Im Affekt ist man wie in einem Rausch. Da geht man nicht mitten bei der Tötung in die Küche und holt ein neues Tatwerkzeug. Also so eine Zäsur spricht gegen eine Affekttat. Das heißt, wir können auch aus solchen Befunden, oder nicht wir, das macht dann der psychiatrische Gutachter oder die Juristen, können Rückschlüsse auf das innere Erleben des Täters schließen. Todesursächlich waren die vielen Verletzungen, die vielen Stichverletzungen. Es gab noch Hinweise auf ein Zuhalten des Mundes, auf ein Festhalten. Das heißt, wir konnten in Zusammenschau mit den Blutspuren sehr genau rekonstruieren, was ist passiert, was ist wann passiert, was ist wo passiert. Was hat der Täter als erstes gemacht? Was hat der Täter zum Schluss gemacht? Wie gesagt, auch Hinweise auf ein Durchsuchen, auf ein Mitnehmen von Wertgegenständen haben wir festgestellt vor Ort. Der Fall war aus rechtsmedizinischer Sicht gut rekonstruierbar.
Und die Frau hatte aber auch Abwehrverletzungen, konnten Sie feststellen? Was konnten Sie da aufzeichnend feststellen?
Sie hatte sich gegen die Angriffe mit Messer und Schere gewehrt. Das heißt, sie hat die Hände, die Arme schützend vor sich gehalten. Dementsprechend fanden sich dann hier auch Stichverletzungen. Also zumindest bei einem Teil der Stiche war sie offenbar noch bei Bewusstsein, war handlungsfähig, hat das Ganze wahrgenommen, hat sich versucht zu schützen. Es waren sehr viele Stiche. Man würde es sogar als Übertötung klassifizieren. Es waren wesentlich mehr Verletzungen, als eigentlich nötig gewesen wären, um diese Frau zu töten. Diese Übertötung ist immer ein Hinweis auf eine sehr emotionale Beteiligung des Täters. Wut, Hass. Und das ist in der Regel nur gegeben, wenn irgendeine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer vorher bestand. Das ist nicht der Täter, der wahllos sich das Opfer sucht, sondern das ist ein Täter, der das Opfer kannte.
Und tatsächlich ist die Kriminalpolizei dann auch schnell bei einem Verdächtigen. Es ist nämlich der Ex-Freund der Tochter. Und in der Untersuchungshaft wird er dann auch rechtsmedizinisch untersucht. Was ist dabei aufgefallen?
Auch er hatte eine Schnittverletzung an den Händen. also an Zeigefinger und Daumen. Wir hatten ihn dann auch gefragt, wie denn diese Verletzung zustande gekommen ist. Und seine Erklärung war, er sei gestürzt in eine Glasscherbe und habe sich dabei verletzt. Das haben wir ihm nicht geglaubt. Bei einem Sturz in eine Glasscherbe kann man sich auch an der Hand verletzen, keine Frage. In der Regel eher an der Handfläche, an den Beugeseiten der Finger, also da, wo man mit der Hand auf den Boden aufkommt. Er hatte seine Schnittverletzungen seitlich am Zeigefinger, seitlich am Daumen, genau gegenüberliegend. Eine typische Verletzung, die sich jemand zuzieht, der selber ein Messer in der Hand hält. Das Messer versucht festzuhalten, aber das Messer gleitet ihm durch die Finger, weil es durch das Blut rutschig geworden ist. Das heißt, wenn man wiederholt mit einem blutigen Messer zusticht, kann es passieren, dass die Hand abrutscht und sich der Täter selber am eigenen Messer verletzt. Und genau so sah es bei ihm auch aus. Das haben wir so der Polizei auch mitgeteilt.
Das heißt, ja, man kann ihm quasi auch sehr gut nachweisen, dass die Geschichte, die er da erzählt hat, nicht die richtige gewesen sein muss. Und was noch dazu kommt, sind ganz viele DNA-Spuren, die der Anfang 20-Jährige in der Wohnung hinterlassen hat. Und die, Sie haben das schon erwähnt, haben auch gezeigt, dass er ein ganz konkretes Ziel verfolgt haben muss in dieser Wohnung. Und damals hat meine Kollegin Konstanze Jakob auch die Sachverständige in diesem Fall dazu befragt. Das war Petra Preischgrad-Sachse. Sie war damals beim Landeskriminalamt in Sachsen. Heute ist sie beim LKA Berlin. Und sie hat damals Folgendes erzählt.
Wir haben die Spuren auch gefunden an Stellen, die nicht einfach beim Betreten und Verlassen der Wohnung sozusagen begangen werden, sondern auch an Stellen, die nicht so typisch sind, wie innerhalb von Schränken zum Beispiel. Und natürlich haben wir auch Spuren vom Tatverdächtigen an der Bekleidung der Geschädigten selbst gefunden und überhaupt an ihr selbst.
Und man muss dazu auch wissen, dieser junge Mann hat seine Schwiegermutter in der Vergangenheit auch schon bestohlen. 10.000 Euro hatte ihr aus dem Schrank gestohlen. Sie hat ihn daraufhin angezeigt. Das hat ihm natürlich nicht so gut gefallen. Und nach dem Angriff auf die Frau in der Wohnung hat er dann noch offenbar weitere Wertgegenstände in der Wohnung mitgenommen. Im Juli 2014 ist der Tatverdächtige dann verurteilt worden und zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes aus Habgier und aus niedrigen Beweggründen verurteilt worden. Seine Revision ist abgewiesen worden vom Bundesgerichtshof. Und ja, das war ein kurzer Abriss eines Kriminalfalls, den wir auch in einer Podcast-Folge aufbereitet haben. Und den könnt ihr euch, können Sie sich natürlich auch in der ARD Crime Time anhören.
Und wer uns jetzt nicht live hört, sondern vielleicht dann später, da verlinken wir dann eben auch diese Folge noch in unseren Shownotes.
Ja, wir hoffen, dass wir jetzt kein allzu düsteres Bild von Leipzig gezeichnet haben. Wir sprechen natürlich auch über Kriminalfälle aus anderen Teilen Deutschlands. Aber ja, Herr Babian, Sie haben es vorhin schon mal angerissen. Wie oft haben Sie denn tatsächlich solche Fälle bei sich liegen? Oder mit anderen Worten, wie sieht denn Ihr Alltag eigentlich aus als Rechtsmediziner?
Tötungsdelikte machen zum Glück nur einen ganz kleinen Bruchteil unserer Arbeit aus. Ich schätze mal, in unserem Zuständigkeitsgebiet, und das ist quasi halb Sachsen, also wir teilen uns den ganzen Freistaat Sachsen mit der Rechtsmedizin in Dresden. Die Leipziger machen den westlichen Teil, die Dresdner den östlichen Teil. Wir haben ungefähr 12, 15 Tötungsdelikte pro Jahr, die wir mitbearbeiten als Rechtsmediziner. Also so gesehen schon friedlich, ja. Also gut, aber es passieren noch andere Dinge, wo Menschen nicht gleich zu Tode kommen, sondern schwer verletzt werden. Das kommt leider viel häufiger vor. Ansonsten, unser Arbeitsalltag beginnt meistens 8.30 Uhr im Sektionssaal mit den Fällen, die anstehen. Die Sektionen dauern in der Regel bis Mittag, dann ist auch das Gutachten diktiert, wird verschriftet. Und den Rest des Tages verbringen wir damit, frühere Fälle aufzuarbeiten, abzuschließen, zu Einsätzen zu fahren, zu denen uns die Polizei anfordert. Das können Leichenschauen sein, das können Untersuchungen von Lebenden sein. Und wir sind natürlich als universitäres Fach auch in die Forschung und Lehre eingebunden und versuchen da den angehenden Ärztinnen und Ärzten die Rechtsmedizin nahezubringen.
Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre detaillierten Einblicke. Wie so oft in einem Podcast, es gibt so viel zu erzählen und die Zeit rennt uns regelmäßig davon, so ist es auch heute. Wir wollen aber auch noch euch und Ihnen die Chance geben, ein paar Fragen zu beantworten, die ihr uns gerne stellen dürft oder Sie uns gerne stellen dürfen, falls es schon Fragen geben sollte.
Einfach die Hand heben.
Da vorne ist eine Hand in der ersten Reihe.
Wie lange ist die von Ihnen genannte Blutprobe haltbar, bis sie zum Beispiel enzymatisch zersetzt wurde oder wird es gekühlt oder wie läuft das ab?
Ja, tatsächlich, die Blutproben werden tiefgekühlt bei minus 18 Grad und halten eigentlich ewig. Wir heben sie aber nicht ewig auf. Dann wäre irgendwann unser Keller voll. Aber wir stellen schon sicher, dass auch wenn nach einem oder fünf Jahren nochmal eine Untersuchung notwendig ist, die Qualität der Blutprobe annähernd unverändert ist.
Ich habe eine Frage an David. Wenn Angehörige oder Ermittelnde nicht mit dir sprechen möchten, was machst du dann? Ich meine, ihr habt euch in der Redaktion für diesen Fall entschieden, ihr wart wahrscheinlich schon lange dran und dann gibt es eben keine Stimmen. Und dann?
Dann muss man in den meisten Fällen damit leben, denn wenn wir nicht mit denjenigen sprechen können, die die Ermittlungen durchgeführt haben, können wir unsere Arbeit in dem Fall einfach nicht machen. Wir können zwar dann noch versuchen, mit der Staatsanwaltschaft zu sprechen oder mit anderen Beteiligten, aber die sagen auch meistens, wenn die Polizei nicht mitmacht oder wenn die Angehörigen etwas dagegen haben, dann geht's einfach nicht. Damit müssen wir uns dann abfinden, so weh es tut, lange recherchiert zu haben. Wir reden ja oft davon, wir haben die Themen tot recherchiert. In dem Fall ist es ein bisschen makaber, das sozusagen. Aber damit müssen wir uns abfinden. Ja.
Ich würde gerne wissen, das sind ja alles bewegende Themen, ne? Also es ist ja, ich glaube, es gibt ja kein Thema, was ihr bearbeitet, wo ihr sagt, das lässt mich jetzt völlig kalt. Aber was war denn gerade für dich so der schwierigste oder emotional am fesselsten der Fall?
Das sind so viele verschiedene, da kann ich keinen einzelnen rausgreifen. Natürlich ist es immer schwierig, wenn es um Kinder geht, aber wenn es vielleicht auch so die Frage dahinter steckt, wie geht man damit um? Man muss das trennen, also das ist wie für die Ermittler, glaube ich, auch. Das ist eines der Beruf und in der Freizeit macht man was ganz anderes. Da höre ich zum Beispiel auch keine True Crime Podcasts. Auch wenn ich immer wieder gefragt werde, ob ich nicht alle True Crime Podcasts in Deutschland kenne, so ist es nicht. Man muss da einfach dann was ganz anderes machen und das einfach sehr, sehr sachlich betrachten. Und ich glaube, der eine kann damit besser umgehen, der andere vielleicht nicht so gut.
Wie lange kann so eine Leiche in der Rechtsmedizin bleiben oder im Schnitt? Wie lange ist sie da bei Ihnen?
Ich rede mal nicht von Tötungsdelikten, sondern von den 90% anderen Fällen. Länger als eine Woche bleibt keiner bei uns zu Gast. Bei Tötungsdelikten entscheidet der Staatsanwalt, wann der Leichnam freigegeben wird zur Bestattung. Das können dann auch mal 2 oder 3 Wochen sein, wenn die Kriminaltechnik zum Beispiel beschließt, dass sie noch Spuren sichern muss, an die sie vorher nicht gleich gedacht hat. Also bei Tötungsdelikten, ja, können es auch mal 2, 3 Wochen sein.
Wenn das alle Fragen waren?
Ich glaube ja.
Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass Sie uns heute Abend hier zugehört haben. Wir haben uns sehr gefreut, euch und Sie auch endlich mal in echt zu sehen. Wir danken auch natürlich auch ganz herzlich der Technik hier im Werk 2, den Veranstaltern für die Einladung, dass wir heute hier sein durften. Zum Abschluss nochmal der kleine Tipp zur ARD-Audiothek. Die kann man sich einfach runterladen. Man muss sich nicht großartig anmelden und da kann man uns und noch ganz viel anderes auf die Ohren bekommen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Vielen Dank.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.